Radio Stadtfilter, 96,3 MHz.
Wir träumen vom Einzug ins Nirvana. Wir sind aber keine Buddhisten, sondern Beitisten. Und die Sendung, die so blasphemisch anfängt, ist das Digitalmagazin von Radio Stadtfilter. Wir senden die Ausgabe von der Woche 18 im Jahr 2014. Und wie jeder letzte Dienstag im Monat kommt Kummerbox live. Und da im Studio ist auch der Kevin Rechsteiner.
Hallo miteinander.
Und jetzt hat man dich gehört?
Jetzt höre ich mich.
Ja, weißt du, ich kann da nicht rechts und links unterscheiden.
Das ist egal, jetzt hört man mich. Hallo miteinander.
Also, und wir müssen jetzt endlich und ein für alle mal klären, ob wir Nerds, Geeks und so sind oder zumindest was die Unterscheidung ist davon. Und wir haben ja vor kurzem unsere 250. Sendung gehabt. Und dort war der Marcel im La Cima und der hat mir dann eine Grafik geschickt, wo das klärt. Hast du die gesehen?
Ich habe sie gesehen, aber ich habe alles wieder vergessen. Ich finde es unglaublich kompliziert, wie
nein,
die Definitionen so laufen. Und
also so kompliziert ist es nicht. Also es hat drei Aspekte, das Thema, das sich darum dreht. Und es ist so Mengenlehre. Hast du Mengenlehre in der Primarschule?
Ja, habe ich können.
Hast du können, eben habe genau.
Mengenlehre und Dreisatz.
Das ist eigentlich, mehr musst du nicht können.
Nein,
das
mit dem kommst du durchs Leben.
Ja, also so
ziemlich. Und ein bisschen Französisch und dann.
Ja, genau. Und in der Husi musst du irgendwie können, was weiß ich was, ein Spiegelei bröteln und dann ist gut. Und eben, also das hat drei Aspekte, also drei so mengenmäßige Dinge, die sich dann so überlappen. Der erste, den habe ich einmal orange eingefärbt. Das ist intelligent. Der zweite, blaue, ist sozial unzulänglich.
Oh, stimmt, genau.
Und der dritte, grün, ist obsessiv. Und dann gibt es ja, wenn die dann so, die Kreise sich je überlappen, gibt es so Bereiche, wo sich immer nur zwei überlappen. Und dann gibt es einen Bereich, wo sich alle drei überlappen. Und der in der Mitte, das ist eben dann der Nerd. Um die Pointe schon vorwegzunehmen. Und das ist also, der ist intelligent, er ist obsessiv und er ist sozial unzulänglich.
Bist du sozial unzulänglich?
Ja, wenn man jetzt würde sagen, eigentlich schon. Aber wenn man jetzt nur ein bisschen, wenn man sagt, das ist nicht so schlimm wie bei einem richtigen Nerd, dann würde das wegfallen. Und dann gibt es noch den Bereich, ist jetzt zwar ein bisschen doof, wenn ich sage Intelligenz, das tue ich mir mal zubilligen. Ist so ein bisschen anmassend.
Aber nein, ich glaube, das darfst.
Also merci, das ist ein schönes Kompliment.
Ich glaube, das darfst.
Also obsessiv bin ich auf jeden Fall. Und wenn wir sagen, das intelligent lassen wir jetzt so stehen, dann ist die Schnittstelle zwischen obsessiv und intelligent ist der Geek. Aber ohne soziale Unzulänglichkeit. Und dann gibt es noch den, der sozial unverträglich und intelligent ist, aber nicht obsessiv, sondern er nimmt es ein bisschen cool und so. Und der wird englisch Tweep genannt.
Das braucht niemand da. Ich hab das noch nie wirklich so.
Ich auch nicht.
So als Begriff schon, aber so wirklich genutzt, nicht wirklich.
Und die Übersetzung ist, glaube ich, so Streber. Ein bisschen ein Streber, wo es, ja. Aber eben das ist nicht so gebräuchlich. Ja. Und dann gibt es noch die dümmste Variante von allem ist natürlich, du bist obsessiv und sozial unzulänglich, aber nicht intelligent. Da hast du so quasi die Arschkarte gezogen. Und das ist dann der Dork auf Englisch. Auf Deutsch würdest du wahrscheinlich sagen Holzkopf oder so.
Ja, das kennt man eher. Irgendwie ein Dork. Das
ein Dork,
ist so ein,
ja.
Ein Verdrückter. So.
Genau, und er gibt sich wahnsinnig viel Mühe und alles und er hängt sich ein und er ist gekommen, aber er kommt
es geht einfach nicht.
Zu nichts, weil es dann halt doch ein bisschen fehlt. Und ich kenne schon so Leute, glaube ich.
Dorks?
Ja, ich kenne schon ein paar Dorks, ohne jetzt die namentlich zu nennen.
Kennst du jetzt rein von dieser Liste her einen reinen Nerd? 100% Nerd?
Nein, ich glaube nicht. Also sind wirklich, die Übergänge sind natürlich fließend. Also so, ja. Ich glaube, so in reiner Kultur wäre ein bisschen viel verlangt.
Vielleicht müssen wir so einen suchen. Ein Geek ist, glaube ich, einfacher. Nerd finde ich schon. Ich meine, oh gut, was heisst sozial?
Wie the Geek of Switzerland. Unzulänglich.
Ja, ich meine, das ist ein schwammiger Begriff.
Eben, ich sage, ich habe so Anflüge von dem, aber es ist noch nicht so schlimm, wie es könnte sein. Also so gesehen, ja. Aber musst ja irgendwo musst ja auch eine Grenze ziehen, oder? Sonst, wenn du anfängst noch mit Anteilen und so arbeiten, Statistik,
nein, dann wird es schwierig.
Also, schreibt uns, wenn ihr so einen Nerd kennt oder einen Geek oder meinetwegen auch einen Dork, dann machen wir da mal eine offizielle Geek of Switzerland Sendung. So mit Nomination und allem.
Kann jeder kommen und sich vorstellen.
Und Vorgeek.
Dann machen wir ein Voting, ein SMS-Voting.
Alles, was dazugehört.
Das volle Programm.
Ich schaue die Sendung eben nicht, darum weiss ich nicht genau, was da passiert. Aber ich würde sie zur Vorbereitung von dieser Sendung, die wir dann machen würden, würde ich sie einmal schauen. Also, wir behandeln jetzt Computerprobleme, die ihr uns per Mail zugeschickt habt. Ihr habt wie immer eine Gelegenheit anzuläuten, live in die Sendung 052-203-3100. Und wenn euer Problem nicht mehr wie 140 Zeichen lang ist, schildert es auf Twitter mit dem Gartenhack-Tag Stadtfilter. Und jetzt fangen wir an, weil der Bruno, der hat eine üble Erfahrung gemacht. Der vielfach verwendete VLC-Player wird als Einfallstor für Malware missbraucht. Wenn man in Google danach sucht und naiv auf den ersten Eintrag vlc.de klickt, bekommt man mit dem Download des Players Malware mitgeliefert. Doch Norton Internet Security markiert diesen Eintrag als sicher. Ich habe Norton das mitgeteilt, aber dort interessiert man sich nicht für das Problem. Wenn ich Chef einer Internet Security Firma wäre, dann würde ich das doch sofort praktisch testen und diskutieren. Das wäre mein Berufsstolz. Also mein auch, oder? Ich würde das als Chef persönlich würde ich dort anhocken.
Und die E-Mails lesen? Nein, das würde ich jetzt nicht.
Du würdest das delegieren als Chef.
Nicht machen. Wenn ich Chef wäre, würde ich keine E-Mail mehr lesen.
Das ist so dein Traum vom Chef sein? Keine E-Mail
mehr? E-Mail, das wäre schon cool.
So wie der Blocher, der dann die Sekretärin hat, die ihm seine E-Mails
liest. Nein, das finde ich auch schwierig. Die Leute kommen vorbei oder läuten an.
Aha, aber ich glaube, heute musst du sogar als oberster Chef, ja, als Barack Obama, musst du E-Mails lesen.
Du musst E-Mails lesen und du wirst bombardiert mit Kack, weil alle drücken allen Antworten.
Wahrscheinlich ist es sogar eher so, dass wenn du zuunterst unten in diesem Unternehmen bist, dass du dort müsstest dein Glück suchen, an der unteren
so
Stufe von der Hierarchie.
Als Telefonist würde mir alle anrufen. Nein, egal. VLC. Also
genau, Entschuldigung, ich habe wieder abgelenkt.
VLC-Player als Einfallstor für Malware. Ja. Finde ich schon mal, ist glaube nicht korrekt so jetzt geschrieben. Also ich finde den VLC, ich nutze den schon recht lang und es ist ein super Programm und es ist glaube ich auch sauber.
Ja, also wenn man es von der richtigen, genau, Homepage oben runterlässt, dann ist es sauber. Aber wenn das Open Source ist, kann es natürlich tatsächlich sein, dass irgendein Schlaumeier findet, du, ich habe eine geile Business-Idee, ich, yes, hole mir den Quellcode, weil der ist ja offen, basteln dort irgendeinen Mist rein und vertreiben das und jubeln dann den Leuten irgendetwas unter, wo mir im Idealfall Geld einbringt. Was natürlich eine schäbige Sache ist, mit der Arbeit und dem Goodwill von anderen Leuten Geld zu machen. Aber ihr wisst es alle, wir leben in einer schäbigen Welt, wo es Leute gibt, wo das keine Skrupel haben, so Sachen zu machen. Und die machen dann das halt. Und da müsst ihr halt leider wirklich, auch wenn ihr im Internet unterwegs seid, müsst ihr mit diesen Leuten euch ab und zu umschlagen. Also darum der erste Tipp, ja, googelt nicht einfach nach so etwas und nehmt den ersten Treffer, sondern versucht herauszufinden, wo dann die Original-Webseite ist. Das ist nämlich bei Google tatsächlich nicht immer die, die zu oberst ist. Und ladet es dann von dort oben runter.
Ja, das ist eben so ein bisschen Gemeine jetzt gerade beim VLC, weil der wirklich so ein problematisches Ding ist. Wenn man VLC googelt, kommt bei mir VLC die offizielle Seite zu oberst, aber die heisst eben VideoLAN.
Genau.
VLC, das ist so. Also ich verstehe die Problematik von dieser Frage. Absolut, weil wenn ich im Internet irgendetwas runterlade, ich komme das von 1000 Seiten über, wenn möglich, noch mit Abo und Kreditkarte angeben.
Richtig.
Und, ja. Das ist so ein bisschen Scheiße. Also ich muss mich wirklich zuerst informieren, wer ist der Hersteller von dieser Software, wo kann ich es abladen, wie kann ich es dran ankommen, dass mir eben genau das nicht passiert.
Das stimmt. Also um die Downloads herum gibt es wahnsinnig viel Geschäftli-Macherei und da müsst ihr euch wirklich bewusst sein, wir können ja ein paar von diesen Methoden, wo ihr da auch abzockt werdet, ein bisschen aufzählen. Also eine ist ja, die gibt es heute glaube ich nicht mehr so, aber die ist schon vor 5 Jahren akut gewesen, das sind die Abo-Fallen gewesen. Also da sind ihr auf einer Webseite gewesen, wo ausgesehen hat wie ein netter, schön kuratierter Softwarekatalog. Und dann haben sie dort etwas runterladen und haben irgendwann am Schluss neue Adressen wissen. Und wenn sie die dort angegeben haben, haben sie irgendwie 3 Monate später eine Rechnung bekommen für 90 Euro pro Monat für die Mitgliedschaft bei diesem Downloadportal, wo ihr aber bewusst nie irgendwie ja gesagt habt. Und klein ist es dann halt irgendwo gestanden. Mhm. Und dann sind so Abmahnungen gekommen, meistens aus Deutschland. Man hat dann die nicht müssen bezahlen, weil es eigentlich eine Täuschung war, hat Gericht dann auch oder die Jurisprudenz hat dann gefunden, das sei nicht fair so, das müssen wir nicht zahlen, aber viele haben sich dann natürlich trotzdem einschüchtern lassen und sonst rein einfach auf die Einschüchterungsmasche rausgelaufen. Also das kann einem passieren. Und zum sicher gehen, oder die Bundles, darum hat vielleicht auch Symantec nicht gewarnt. Also es ist Norton Internet Security, weil es gibt so den Bereich von der Grauware, das sind so die, wo man kann sagen, ist nicht ein Virus per se, aber ist im Prinzip wahrscheinlich lästig für die allermeisten Leute. Das sind dann so Toolbars oder so Dinger, wo dann deine Suchmaschine im Browser innen austauschen, weil das ist natürlich, für so etwas zahlt jemand, wenn du kannst sagen, ich bringen so und so viele Leute dazu, nicht über Google zu suchen, sondern über deine Suchmaschine, die dann halt irgendwelche eigenen Produkte promotet und dann kannst du dort irgendwie noch bei jedem, wenn du dann dort etwas verkaufst, wieder Prozent nehmen und so, Provisionen kassieren. Das ist ein lukratives Business und dort gibt es die Maschen, die dann eben über die gebündelten Software, wie man das nennt, eben nicht per se gefährlich, aber man bringt euch dazu, mit einer anderen Suchmaschine zu suchen, irgendwelche Add-ons zu benutzen, die ihr eigentlich nicht benutzen wollt. Und die bringt man fast nicht mehr raus. Und um das zu verhindern, ist es wahrscheinlich am besten, wenn ihr ein Betriebssystem nutzt, das so einen eingebauten Store hat, wenn ihr den braucht. Windows 8 hat so einen Store, Mac OS 10 hat seit 3 Versionen oder so. So einen Store.
Schon länger, ja.
Und dort passiert das, ich würde jetzt nicht sagen, es ist ausgeschlossen, dass das dort passiert, aber dort schauen die Leute genauer an und dort werden Produkte, die dann auch schlechte Kritiken bekommen oder die Leute reklamiert werden, wieder rausgeschmissen. Sonst benutzt die grossen Download-Portale, wo ihr wisst, dass jemand zuverlässiger dahinter steht. In der Schweiz werden es zum Beispiel der PC-Tipp kann man, glaube ich, sagen, pctipp.ch. Die schauen dort drauf, dass das saubere Programme sind. In Deutschland heise.de zum Beispiel. Ja. Aber viele von diesen grossen amerikanischen Portalen, die ich früher noch empfohlen hätte, die kann man heute nicht mehr empfehlen. Download.com zum Beispiel, die machen das mit dieser Masche, mit dieser gebündelten Software, machen die eben genau. Und ja, was ich auch immer noch empfehlen würde, wenn ihr es installiert, macht nicht den schnell, also es gibt also die quasi die einfache Installation, sondern macht die Benutzer oder die, wie heisst es, benutzerdefinierte oder irgendwie
angepasst.
Angepasst, genau.
Ja.
Weil dort seht ihr auch genau so ein bisschen die Zusatzkomponenten, die man euch unterjubeln will, die sind dort meistens ausgewiesen, die kann man dort abwählen und wählt alles ab, wo ihr das Gefühl habt, das braucht es nicht unbedingt, weil das ist häufig dann so lästiges Zeug. Und eben, ja, Virenscanner ist wichtig. Und was ich auch immer empfehlen würde, wenn ihr viel Software ausprobiert, dann gibt es da zum Beispiel die virtuelle Maschine, die ihr könnt brauchen könnt. VirtualBox von Oracle. Auf meinem Blog clickomania.ca findet ihr unter dem schönen Titel «Virtuell ist essentiell» eine Anleitung, wenn ihr die in Betrieb nehmt. Das ist eben der Vorteil, wenn dort irgendetwas passiert mit einer unerwünschten Software in dieser virtuellen Maschine, werdet ihr viel leichter wieder los. Könnt ihr sagen am Anfang, jetzt setze ich so einen Punkt und wenn etwas schief geht, kehre ich zu dem zurück und alles wird wieder weggerührt, was dann passiert ist. Ihr werdet die Software auch sehr einfach wieder los und so. Und sonst gibt es noch das Sandboxy, haben wir auch schon erwähnt. Stimmt. Das kapselt die Programme auch noch mal so ein bisschen ab, die werden auch noch mal leichter los. Das war die Frage gewesen, aber das war erst der erste Teil von dieser Frage gewesen, weil er hat es dann wirklich weitergetrieben. Er hat eine Frage B gehabt. Wieso muss überhaupt irgendjemand, teilweise sind es sogar bloß Privatpersonen, den VLC-Player ebenfalls noch einmal anbieten, wo er doch schon von offizieller Seite erhältlich ist?
Geld.
Genau. Die Welt ist schlecht, haben wir gesagt.
Nein, es geht oft darum, dass man halt eben genau die Leute auf die eigene Homepage bringt. Dass man dort drauf einfach das platziert, dass man dort Werbeeinblendungen sieht und vielleicht irgendeinen Klick noch holen kann, der dann irgendwie wieder ein paar Rappen gibt.
Eben, und Open Source, die lebt davon, dass da die Community etwas entwickelt und das freistellt, also dass man das auch, ist auch die Meinung, dass das jeder kann weiter brauchen, weiter verbessern, aber das hat halt das Missbrauchspotenzial und das eben, wie schon vorher gesagt, es gibt böse Leute auf dieser Erde. Es gibt einen Punkt C bei dieser Frage und die ist noch ganz interessant, da können wir jetzt, glaube ich, uns noch ein bisschen streiten vielleicht. Warum stoppt Google den Missbrauch nicht? Der Zweck ist, dass Leute, die ein bisschen dumpf sind, und das sind die meisten, die reklamebestückte Suchmaschine als Standardsuchmaschine verwenden, dadurch resultieren für viele VLC.de. Ich muss übrigens sagen, ich habe nicht wirklich ausprobiert, ob das VLC.de dann böse ist.
Ich habe es runtergeladen und hier ist es sauber.
Also das kann
VLC.de ist gut.
Also eben.
Also bis jetzt, vielleicht habe ich dann heute Abend irgendwie Werbeeinblendung, aber...
Eben, also es kann auch einmal sein, dass er das von anderen Orts sich eingehandelt hat, weil häufig, woher man genau das dann hat.
Es hat einfach auf der VLC.de wieder so Einblendungen für Downloads und dann kommt man wieder auf eine andere Seite. Das ist so die Geschichte, die so ein bisschen, man muss ziemlich genau aufpassen, was man dort anklickt. Aber, ja...
Also eben, das habe ich zitiert aus dem Mail und ob es wirklich schlimm ist, habe ich nicht ausprobiert. Das habe ich noch wollen sagen. Eben, und, aber genau, resultieren für die Betreiber und für Google wahrscheinlich Millionen Gewinne. Das heisst, Google arbeitet wie die Mafia.
Ja, das stimmt.
Du bist da voll.
Nein, also ich meine, das ist eine Grundsatzfrage. Wieso wird so Zeug nicht von Google blockiert? Wie weit darf eine Suchmaschine das eingrenzen, was ich will, anschauen? Das ist ja das Problem.
Das ist eigentlich fast der interessanteste Aspekt von dieser Frage, weil da gibt es auf vieles, was wir da sagen, gibt es entweder das Richtige oder das Falsche. Oder kannst du dann sagen, es gibt einen alternativen Weg oder so. Aber im Grunde genommen kann man sagen, es funktioniert oder nicht. Und das ist jetzt eine Frage, wo man nicht einfach so kann sagen, sollte Google vor bösen Webseiten warnen? Das Problem ist, das ich dort eben sehe, also es wäre super praktisch, weil dann würde einem wahrscheinlich gerade in diesem Bereich viel erspart bleiben. Auf der anderen Seite, wenn du sagst, du warnst vor böser Software, musst du dann auch vor bösen Gesinnungen warnen oder von Weltanschauungen, wo nicht so, es gibt dann zum Beispiel Kinderpornografie, wo man dann nicht was wahrscheinlich auch nicht findet per Google, würde ich jetzt mal annehmen. Oder nur, wenn du irgendwie weißt, wie du suchen musst. Aber keine Ahnung. Aber das ist ja dann so ein gradueller Übergang, oder? Es gibt Sachen, wo man eigentlich wahrscheinlich 99% von der Bevölkerung klar der Meinung sind, das ist schlecht, das muss man nicht einfach so finden. Aber dann gibt es natürlich die, die sagen, ja, aber sobald du nur ein bisschen zensurierst, ist Tür und Tor geöffnet, dass du alles zensurierst und darum ist Zensur per se schlecht.
Und ich meine, Google macht ja den Zwischenschritt, theoretisch und praktisch ist es möglich, eine Internetseite mit schadhaftem Code, also eigentlich eine Internetseite mit einem Virus drauf zu haben. Mhm. Das blockiert Google. Also wenn effektiv man geht auf die Internetseite und dort wird irgendein Code ausgeführt und der greift so auf meinen PC, der macht irgendetwas. Dort ist Google daran, wirklich das zu blockieren.
Das stimmt.
Also das ist ein aktiver Eingriff ins System. Aber wenn ich eine Software, wo halt Werbung drin hat, bewusst sage, aus Unwissen oder Wissen oder whatever, ich klicke die an und ich installiere, das ist ein Entscheid, den ich treffe. Und dort bin ich einfach der Meinung, dass ist nicht der Entscheid von Google, das zu blockieren, so doof wie es tönt, aber dann ist es Unwissen vom User und die Verantwortung vom User, sich zu schützen.
Genau, also es kann tatsächlich sein, dass er zum Beispiel der, was wir aus Sicht von der User als Missbrauch taxieren, juristisch vielleicht sogar legal ist. Oder es könnte sein, dass das ja nicht an Google ist, dann die Interessen von VLC durchzusetzen, wenn die finden, das wäre ein Problem oder das ist ein Missbrauch von ihrer Software, dann müssten sie als VLC, als Videoland.org da dagegen vorgehen. Das kann ihnen niemand abnehmen, die Suchmaschine nicht. Und dann kann es natürlich sein, häufig bei so Communities, Open Source Entwickler, dass die natürlich auch einfach keine Mittel haben für so juristische Hickhacks. Also die müssen das ein bisschen tolerieren, die können warnen davor, aber das heisst dann natürlich für Benutzer, sie können das nicht wirklich unterbinden, Benutzer müssen dann halt selber gewisse Mündigkeit an den Tag legen. Das heisst, du kannst nicht einfach sagen, ich will ins Internet gehen und alles abladen, was es nur gibt und alle müssen mich davor schützen, dass da dabei etwas Schlimmes passiert. Ja. Das geht nicht. Also wenn du kannst dich entscheiden, mit dieser Software zu arbeiten, die es drauf hat. Du kannst in diesen Stores, wo so die geschützte Umgebung hat, dann ist es sicherer. Oder du kannst halt, dann gehst du, wenn du das freie Internet rauswagst, dann hast du ein gewisses Risiko da dabei.
So ist es.
Arnold hat das Problem mit seiner Dateiablage. Es geht um einen Ordner mit mehreren Subordnern und Einzeldokumenten, die ich in mit Dropbox versenden möchte. Letztere sind teils untereinander und teils mit Webadressen verlinkt. Ich stelle fest, dass alle Links zu den Webadressen von Dropbox übernommen werden. Die internen Links hingegen sind außer Aktion. Mache ich etwas falsch oder ist das systembedingt?
Ich weiß nicht, was das für Dateien sind. Aber
das
ich
würde helfen, wenn man das wüsste. Ja.
Ich würde mal Stichwort absoluter Pfad tippen.
Das hätte ich auch genommen.
Gell? Das ist ein gutes Stichwort.
Ja, ich finde das absolut.
Also, man kann einmal, wie tut man das erklären, wenn ich etwas verlinke auf dem PC.
Also ich glaube, man kann es wirklich erklären mit eine Wegangabe, mit einer Wegbeschreibung. Also wenn du irgendwo hingehst, dann kannst du das absolut machen mit Adressen, wo du sagst, dann gehst du an diese Straße und dort. Und
was dann C-Doppelpunkt
genau.
Ordnername/Ordnername/Ordnername wäre?
Und dann musst du in der Richtung... Nein, es funktioniert doch nicht, der Vergleich. Aber
wie wäre es?
Du müsstest dann in der richtigen Stadt sein, oder? Also du musst auf dieser Festplatte sein, wo die Wegbeschreibung gilt, weil sonst... Und das andere ist, du kannst die relative Beschreibung... Das ist jetzt, glaube ich, völlig abstrus gewesen. Jetzt haben wir uns völlig... Oder ich habe mich völlig verrannt. Also die relative ist, da kannst du sagen... Du gehst einfach zuerst geradeaus und dann gehst links und dann gehst rechts und dann bist du dort, wo du hin willst. Und das kannst du überall machen und dann kannst du, das Problem ist eben, du kannst nicht einen Weg einfach irgendwo hin transplantieren, weil das macht ja genau Dropbox. Die nimmt so einen Teil von deiner Ordnerstruktur und transportiert sie dann auf einen anderen Computer drauf.
Ja.
Und darum funktioniert es nicht mehr, weil dann hat sich das oben durch verändert. Und
es kommt wirklich darauf an, was für Dateien sind. Wenn es HTML-Dateien sind, dann geht das. Dann kann man das mit relativen Pfad machen. Es gibt aber andere Programme, wie zum Beispiel, ich glaube, Word
Excel macht das genau.
Und so. Die machen absolute Pfad. Also wenn ihr einen Serienbrief macht aus dem Word und die haben eine Excel-Datei, wo ihr die Adresse rausholt und die verschieben die Excel-Datei, dann sagt uns Word, ich weiss jetzt nicht mehr, wo die ist, weil
der Pfad. Ihr müsst nur einen Ordner oben durch umbenennen
und
dann funktioniert es schon nicht mehr. Oder ihr könnt ihn verschieben oder ihr könnt ihn eben auf einen anderen Computer kopieren, übermitteln und dann hat der dort halt ein bisschen einen anderen. Dann heisst dem sein Ordner nicht meine Dokumente, sondern irgendwie aktuelle Projekte und dann funktioniert es schon nicht mehr.
Genau, also ich würde wirklich mal, je nachdem eben, was das für ein Programm ist, mal schnell das Programm und absoluten Pfad im Google suchen und ich nehme an, dann kommt man irgendwie auf, schafft das Programm damit oder nicht. Oder, ja.
Ja, ich glaube, über die mit HTML arbeiten, die sind meistens mit dem Unterschied absolut und relativ
vertraut. Ja, gut, das stimmt.
Und die, die eben das mit Word-Dokumenten oder auch die Windows-Verknüpfungen, also die Verknüpfungen, die ihr machen könnt, die funktionieren genauso. Die haben immer einen absoluten Pfad drin und der funktioniert in aller Regel nur auf dieser Festplatte, die er gemacht hat. Und darum muss man sagen, es ist systembedingt, die kurze Antwort. Und wenn ihr etwas, so eine Struktur machen wollt, die funktioniert auch in verschiedenen Umgebungen, dann muss er tatsächlich sich mit HTML auseinanderschlagen und dort mal nachlesen, was die relativen Pfad sind. Selfhtml.org, dort ist das, glaube ich.
Also das muss wirklich auf jedem PC der Dropbox-Ordner genau am gleichen Ort mit der gleichen Bezeichnung.
Kannst aber nicht gewährleisten.
Das ist schwierig.
Ja. Darum muss er dort sich wirklich etwas Neues einfallen lassen. Die Maria erlebt iPad-Ärger. Vor einigen Tagen ging ich mit meinem iPad auf die Seite Bruno Bindestrich-Baumann.de. Wir machen heute immer so Promotion für komische deutsche Webseiten. Zu meiner Überraschung bekam ich eine Meldung, kein Flash oder JavaScript vorhanden. Da komme ich nicht raus. Sollte ein Gerät wie das iPad nicht mit dem Nötigsten ausgerüstet sein, muss ich noch etwas Zusätzliches herunterladen.
Nein. Das geht einfach nicht.
Das ist wieder eine leicht unbefriedigende Antwort.
Total, gell?
Es ist so, ja.
Ich glaube, man muss da ein bisschen ausholen und mal schnell definieren, was das Nötigste ist aus Apple-Sicht.
Ja,
also Flash ist definitiv nicht das Nötigste. Also,
man muss sogar sagen, der Steve Jobs selig, der hat ja einen persönlichen Groll gehackt gegen das Flash. Er hat sogar mal einen Brief geschrieben im April 2010. Ihr könnt den googlen, er heisst Thoughts on Flash und er hat eigentlich dort mit netten Worten geschrieben, dass das Flash der letzte Dreck ist und dass Adobe den soll einpacken und verreisen damit. Das hat er eigentlich gesagt. Und das mag ein bisschen damit zu tun haben, dass er, glaube ich, sowieso nicht wahnsinnig gut auf die Adobe-Leute sprechen war. Da ist vielleicht so ein bisschen ein persönlicher Groll mit dabei. Aber ganz unrecht hat er schon nicht gehabt. Flash ist nicht so eine tolle Technologie. Gerade jetzt in dieser Zeit, wo wir so langsam vom, oder ziemlich schnell vom Desktop-Betriebssystem, wo man mit Maus und so schafft, wo man jetzt zu diesen mobilen Geräten, wo mit Touch operiert, eben überwechselt, weil das Flash ist nicht ausgelegt für Touch, das funktioniert nicht gut, es funktioniert nicht so gut mit mobilen Geräten, es braucht zu viel Strom, es braucht zu viel Prozessorleistung. Es ist eine geschlossene Technologie, es gäbe heute mit HTML5 und so offene Alternativen. Also er hat schon nicht ganz Unrecht gehabt. Es ist wahrscheinlich so unbefriedigend, dass das jetzt ist, dass einfach das Flash nicht funktioniert auf dem iPad. Auf längere Sicht gesehen, ein Vorteil, dass das jetzt einfach abgesagt wird, weil es kommen bessere Sachen an.
Ja, man kann heute auch vieles, wo Flash-artig aussieht, mit JavaScript bauen. Darum ist Flash eigentlich wirklich nicht mehr nötig. Und es gibt keine Lösung, zum Flash-Seite auf dem iPad anzuschauen.
Ja, und eben, also wenn sie jetzt findet, sie will gerne diese Webseite anschauen, dann würde ich sagen, dann muss ich, übrigens, das habe ich noch sagen, also Adobe selber hat ja gefunden, dass Flash auf mobilen Geräten ist ja nicht mehr so toll. Und sie haben es dann eingestellt. Also es gibt es auch nicht mehr, auch für Android. Im August 2012 haben sie gefunden, nein, es hat keine Zukunft. Und sie machen jetzt auch mehr so HTML5-Geschichten und so. Also sogar die haben es gemerkt. Und da muss man jetzt wahrscheinlich bei so Webseiten, die einfach noch auf das setzen, würde ich einfach ein nettes Mail schreiben, wenn es mir wichtig genug ist. Und dem Herr, wie hat er geheissen? Bruno Baumann wahrscheinlich.
Man muss sagen, das Flash läuft auf dem iPhone und iPad und auf den Mobilgeräten nicht von der Apple, aber auf den Apple-Geräten, auf den Laptop und PCs. Und
musst du ihn allerdings noch installieren, weil
aber
meistens
funktioniert es. Also genau. Das ist wirklich nur iPad, iPhone.
Also, aber schreibt diesen Leuten ein Mail, sagt, ihr würdet gerne am Webmaster, ihr würdet gerne die Webseite nutzen, aber es geht nicht, weil weg Flash und dann wird er wahrscheinlich, schiebt er das so ein bisschen vor sich an und macht es dann mal, wenn ihr ihm das sagt, weil dann findet er, oh, jetzt hat da eine nette Frau aus der Schweiz gefunden, das muss ich weg, dann mache ich es halt auch. Die Was die Sendung angeht, wartet jetzt dann auch schon sie jenseits auf sie, weil sie ist durch. Kummerbox Live ist Geschichte. Die nächste Ausgabe gibt es am 27. Mai. Fragen für die Sendung schickt ihr wie immer auf digital@stadtfilter.ch. Eine kurze Antwort gibt es dann auch schon vorab per Mail. Und wie ihr wisst, wir haben auch gerne Lob, Tadel, Themenwünsche und alles, was dazugehört. In einer Woche schliessen wir quasi an die Sendung 248 vor 6 Wochen an. Da haben wir das Papier im Büro abgeschafft und jetzt schaffen wir es dann auch noch bei den Zeitschriften ab, weil wir reden über digitale Magazine. Lesevergnügen am Tablet. Der Kevin sagt, was er alles toll findet. Und ich schnöde dann, glaubst du, ein bisschen an der Usability von dem Zeug. Glaubst du, so wird es laufen in einer Woche. Wir sagen bis dann, ciao miteinander. Mein Name ist Matthias Schüssler.
Ich bin der Kevin Rechsteiner. Tschüss zusammen.
Macht's gut.